Kapitel 2 – Die Folgen Teil 2a – Grundrechte, Angst und Kollateralschäden. Statt besonnen und rational zu handeln, was nur möglich gewesen wäre, wenn die Ursachen der Pandemie in den Blick genommen worden wären, verbreiteten Politik und Medien von Anfang an ein Horrorszenario. Das Virus wurde als Feind der Menschheit definiert, dem der Krieg erklärt werden müsse. Die Belegung von Krankheitserregern und deren Bekämpfung mit Kriegsmetaphern hat nichts mit den biologisch-ökologischen Gegebenheiten zu tun. Vielmehr werden vorherrschende Gewalt- und Gesellschaftsvorstellungen auf biologische Vorgänge projiziert. Bereits Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Entwicklung von Impfstoffen begann, tauchten solche Ideologien auf, die dem preußisch-militaristischen Weltbild entsprachen und die politischen Befindlichkeiten von Biologen und Medizinern widerspiegeln. In den 1920er Jahren kritisierten manche Wissenschaftler solche Sichtweisen auf die Natur. Der Warschauer Serologe Ludwig Hirschfeld etwa, der auch in Deutschland publizierte, sprach sich unmissverständlich gegen die allgemeine Vorstellung des Kampfes als einziger möglicher Form der Begegnung zwischen den Makro- und Mikroorganismus aus. Durch die Ablehnung der Kampfrhetorik war Hirschfeld in der Lage, ein ganzheitlich ökologisches Verständnis für das epidemiologische Geschehen im Wechselspiel von Wirt und Erreger zu entwickeln. Während der Nazi-Diktatur, in der die Impfentwicklung und die wissenschaftliche Forschung verstärkt dem Primat der Kriegsvorbereitung untergeordnet waren, war für ein ganzheitlich ökologisches Denken kein Platz mehr. Biologistisches Denken wurde auf die Gesellschaft übertragen. Hirschfeld wurde gezwungen, ins jüdische Ghetto von Warschau umzuziehen und schrieb 1943/44, Zitat, »Sie nahmen mir das Haus und die Möbel von meiner Frau und mir erarbeitet, da sie in hohem Idealismus von Blut und Boden und Eisen träumten und ich der Parasit war. Und sie isolierten mich, da ich heimtückische Keime beherbergte, ohne selbst zu erkranken. Und sie suchten mich zu vernichten, da ich mich gegen die europäische Kultur verschworen hatte und ihnen den Krieg erklärt hatte. Zitat Ende. Ob sich Politiker und Wissenschaftler, die sich im Krieg gegen Covid-19 wähnten, bewusst waren, welche Traditionen sie bedienten, ist unwahrscheinlich. Durch Ursachenforschung taten sie sich jedenfalls nicht hervor. Aber die Folgen ihrer Rhetorik waren sofort spürbar. Panik, Hamsterkäufe, die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes, die Aushebelung von Grundrechten und anderen Teilen des Grundgesetzes, die Stärkung der zentralisierten Exekutive und damit die Unterminierung der Gewaltenteilung. Diese Politik trug und trägt weder etwas bei zum Verständnis des Entstehens und der Ausbreitung des Covid-19-Virus, noch anderer absehbarer Pandemien, noch etwas zum Verständnis der gesellschaftlichen Folgen der Epidemie. Notwendig wäre es gewesen, ein wissenschaftliches Gremium zur Beratung von Bundes- und Landesregierungen zu konstituieren, in dem Vertreter und Vertreterinnen unterschiedlicher Wissenschaftszweige und Wissenschaftsschulen hätten tätig sein müssen, um Ursachen, Verlauf und die medizinischen, psychosozialen, ökonomischen, juristischen und politischen Folgen der Pandemie einschätzen zu können. Dies geschah nicht. Stattdessen ließ man sich von einigen wenigen Virologen beraten, die über die Ursache und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie nichts oder nur wenig zu sagen wussten, deren Meinungen aber unablässig publiziert wurden. In der Öffentlichkeit wurden Tag für Tag die Ansteckungszahlen vorgetragen, ohne diese einzuordnen oder einzuschätzen. Häufig konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Panikstimmung durchaus gewollt war, dass der Gesellschaft eine Schocktherapie verpasst werden sollte, wie sie von der kanadischen Autorin Naomi Klein beschrieben worden war, um Gesellschaft und Verfasstheit eines Landes dauerhaft in Richtung Obrigkeitsstaat zu verändern. Diese Befürchtungen schienen bestätigt zu werden, als bekannt wurde, dass vom 19. bis 22. März 2020 im Innenministerium eine Gruppe von 10 Fachleuten getagt habe, die ein Papier erarbeitet hatte mit dem Titel »Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen«. Beteiligt seien auch Wissenschaftler des Instituts der Deutschen Wirtschaft und des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung gewesen. Das als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch deklarierte Papier war der Öffentlichkeit zugespielt worden. Die Autoren gingen davon aus, dass Covid-19 bis zu 1 Million Toten im Jahr 2020 in Deutschland führen könne. Aufgrund dieser Annahme entwickelten sie ihr Szenario. Zum Vergleich: Bereits am 16. März, 3 Tage bevor die Gruppe von Fachleuten ihr geheimes Szenario entwickelten, hatte der Virologe Hendrik Streeck, der die virologischen Untersuchungen am ersten Hotspot in Heinsberg leitete, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass die Todeszahlen auch in Deutschland steigen würden. Zitat: aber nicht um solch apokalyptisch hohe Zahlen, wie sie zum Teil im Umlauf sind. Zitat Ende. Warum wurden Einschätzungen wie diese von der Arbeitsgruppe im Innenministerium nicht berücksichtigt? Stattdessen heißt es im Papier unter dem Stichwort Kommunikation, Zitat: der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen. Zitat Ende. Ziel aller Maßnahmen sei, Zitat, die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen zu erhöhen. Zitat Ende. Dann rechnen die Autoren des Papiers die Kapazitäten des Krankenhauswesens durch und kommen zu dem Schluss, dass über 80% der sogenannten intensivpflichtigen Patienten mangels Kapazitäten abgewiesen werden müssen. Und unter Kapitel 3, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen, offenbaren die Autoren ihr mechanistisches Gesellschaftsbild. Zitat: die deutsche Volkswirtschaft ist eine Hochleistungsmaschine, die Jahr um Jahr ein hohes Maß an materiellem Wohlstand und allen Bürgern zugänglichen öffentlichen Gütern wie einer umfassenden Gesundheitsversorgung und öffentliche Sicherheit bereitstellt. Zitat Ende. Dass es sich, um im Bild zu bleiben, um eine Hochleistungsmaschine handelt, in deren Zahnräder immer mehr Menschen zermalmt werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, eine Zweiklassenmedizin zu beobachten ist und die gesellschaftlichen Verwerfungen immer offensichtlicher werden, ignorieren die Autoren. Ein Stück weiter drohen sie, Zitat: falls die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-Epidemie nicht greifen, könnte im Sinne einer Kernschmelze das gesamte System in Frage gestellt werden. Es droht, dass die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert. Zitat Ende. Dass sich die Gesellschaft gerade bei Befolgung ihrer Vorschriften und Befehle in einen anderen Grundzustand ändern könnte, scheint den Autoren entweder nicht bewusst zu sein oder sie wollen genau das. Unter dem Kapitel Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation und dem Befehl Worst Case verdeutlichen Ausrufezeichen heißt es: man müsse wegkommen von der Kommunikation der reinen Sterbezahlen, denn dies führe eher zur Verharmlosung der Epidemie. Weiter ist zu lesen, Zitat: um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung für die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Zitat Ende. Wie erreicht man die gewünschte Schockwirkung? So, Zitat: viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Zitat Ende. Um dem Argument zu begegnen, dass Kinder nicht so durch die Epidemie gefährdet seien wie Alte, verweisen sie darauf, dass Kinder eine Gefahr für Ältere darstellen können. Zitat: wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Das liest sich wie ein Handbuch der schwarzen Pädagogik. So erzogene Kinder werden zwangsläufig schwere psychische Angststörungen entwickeln. Mit solcher Art erzogenen Menschen lässt sich jede Diktatur auf Dauer etablieren. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch noch dringend empfohlen wird, auf mögliche Folgeschäden der Infektion hinzuweisen, damit keiner auf die Idee komme, wenn er einmal krank gewesen sei, sei er immun und die Sache für ihn erledigt. Und dann offenbaren die Autoren einmal mehr ihr schlichtes, mechanistisches Geschichtsbild. Zitat: Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der mathematischen Formel 2019 gleich 1919 plus 1929. Zitat Ende. Das soll bedeuten, wenn die Leute sich nicht so verhalten, wie die Autoren es wollen, werden die Folgen von Covid-19 so schlimm werden, wie die spanische Grippe aus dem Jahr 1919 und die Weltwirtschaftskrise, die 1929 mit dem Börsencrash begann, zusammen. Vielleicht wollten sie aber auch auf die Novemberrevolution hinweisen. Das im Innenministerium erarbeitete Papier zeigte, dass es im Staatsapparat, in der Politikberatung und in der Wirtschaft Kräfte gibt, die bereit sind, die Grundrechte zur Disposition zu stellen, um die deutsche Wirtschaft aus der Krise zu retten. Wen dieses Szenario an die Endjahre der Weimarer Republik erinnert, dürfte nicht ganz falsch liegen. Teil 2b: Impfkampagne, Goldgräberstimmung und Goldesel. Über die Ursachen der Pandemie und die desaströse Lage im neoliberal deregulierten Gesundheitswesen redete man in der Öffentlichkeit kaum. Stattdessen wurde und wird ununterbrochen propagiert, es gäbe eine technische Lösung für alles, die Massenimpfung. Sobald die Mehrheit geimpft sei, so wurde von Politikern, Medizinern, Pharmaunternehmen, Virologen und Medien immer wieder behauptet, könne wieder zum alten Normalzustand zurückgekehrt und die politischen und individuellen Freiheiten zurückgegeben werden. Sie offenbarten damit nicht nur ihr autoritär-obrigkeitsstaatliches Denken, ihr gebrochenes Verhältnis zu Grund- und Menschenrechten, sondern auch ihr Unverständnis für das Entstehen der Covid-19-Pandemie. Hatte nicht gerade der Normalzustand zum Entstehen von Zoonosen geführt? Kaum jemand fragt in den öffentlichen Debatten, ob es nicht absurd sei, Krankheiten bekämpfen zu wollen, ohne deren Ursachen zu analysieren und zu beseitigen. Kaum jemand stellte die Frage, ob es nicht sinnvoller sei, Forschungsgelder vor allem für die Entwicklung von Medikamenten aufzuwenden, die schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung verhindern und Impfnebenwirkungen bei Gesunden vermeiden würden, anstatt sie vor allem in die Entwicklung von neuartigen, gentechnisch hergestellten Vakzinen zu stecken, deren Immunisierungspotenzial genauso ungewiss war wie deren mittel- und langfristige Risiken und Nebenwirkungen. Dass die Impfhersteller von jeglicher Haftung für Impfschäden freigestellt wurden, trug nicht zur Vertrauensbildung bei. Nach und nach zeigte sich in den öffentlichen Debatten und Regierungserklärungen, dass es vor allem darum ging, Schäden von der deutschen Wirtschaft fernzuhalten, unter allen Umständen einen generellen Lockdown zu verhindern und die Pandemie zu nutzen, die Stellung der deutschen Wirtschaft und insbesondere der schwächelnden Pharmaindustrie neue Weltgeltung zu verschaffen. Bei einem Besuch des Unternehmens BioNTech betonte Bundeskanzlerin Merkel im August 2021, das Unternehmen sei ein, Zitat, Markenzeichen für Deutschland, Zitat Ende, habe einen, wieder Zitat, Ausweg aus der Pandemie finden können, Zitat. Und nun, wo genug Impfstoff vorhanden sei, sollten sich doch alle impfen lassen. In ganzseitigen Werbeanzeigen der Organisation Zusammen gegen Corona, des Bundesministeriums für Gesundheit, des Robert-Koch-Instituts und des Bundesministeriums für gesundheitliche Aufklärung hieß es unter dem Motto eines Mannes mit hochgekrempelten Ärmel und Pflaster am Arm und der Anordnung Ärmel hoch zur Impfung, Zitat, Jan Hofer hat sich impfen lassen, denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. Zitat Ende. Andere Maßnahmen wie Abstand halten und Masken testen spielten keine Rolle in dieser Werbung. Einzig und allein das Impfen sei die Voraussetzung, dass wieder alles so werde wie früher. Die Bundesregierung setzte alles auf eine Karte und verlor, wie wir heute in der sogenannten vierten Welle wissen. Illusionen bezüglich der nachhaltigen immunisierenden Wirkung der Vakzine wurden verbreitet, Enttäuschungen waren vorprogrammiert. Die Werbung der Bundesregierung und der Medien für das Impfen im Allgemeinen und BioNTech als Markenzeichen für Deutschland im Besonderen beflügelte die Impfkampagne zunächst, vor allem die Verabreichung des mRNA-Impfstoffes von BioNTech Pfizer und in der Folge die Umsätze der Biotechnikfirma, die erst 2019 an die Börse gegangen war und ihre heutigen Umsätze vor allem dem Covid-19-Impfstoff verdankt, den es zusammen mit dem US-Pharmakonzern Pfizer vertreibt. Im zweiten Quartal 2021 betrug der Umsatz des Unternehmens 5,3 Milliarden Euro, der im Vergleichszeitraum 2020 noch 41 Millionen betragen hatte. Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz um das 130-fache. Der Gewinn im zweiten Quartal 2021 betrug 2,8 Milliarden Euro, was einer Umsatzrendite von mehr als 50% entspricht. BioNTech nutzt die märchenhaften Gewinne, um auf dem Weltmarkt zu expandieren, und Deutschland sei bezüglich mRNA-Technik, so der Deutschlandchef des Pharmakonzerns Pfizer, Zitat, eines der Gravitationszentren der Welt. Zitat Ende. In der Öffentlichkeit wird meist so getan, als sei die Entwicklung neuer Impfstoffe das Verdienst der Pharmaindustrie und einzelner genialer Forscher und Forscherinnen. Bundeskanzlerin Merkel strickte an dieser Legende bei einer Videokonferenz mit den BioNTech-Chefs. Zitat, wir sind mächtig stolz, auch als Bundesregierung, dass bei uns im Lande solche Forscher da sind. Zitat Ende. Doch die Grundlagenforschung fanden woanders statt. Zum Beispiel an der Universität von Pennsylvania durch die Biochemikerin Katalin Carrico, die in jahrelanger Forschungsarbeit die Basis für genmanipulierte Bauanleitungen für Zellproduktionen im menschlichen Körper gelegt hatte. Über 1 Milliarde Dollar flossen dafür an öffentlichen Geldern an die Universität, welche die Rechte nach erfolgreicher Forschung an das Unternehmen CellScript übertrug, das sie für je 75 Millionen Dollar jeweils an BioNTech und Moderna verkaufte. Katalin Karika wechselte ebenfalls zu BioNTech. Auch die weiteren Forschungen an Impfstoffen ließen sich die Pharmaunternehmen von der öffentlichen Hand bezahlen. Laut BBC hat das Biotech-Unternehmen Moderna auf diese Weise 2,2 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten. Bei AstraZeneca waren es 1,7 Milliarden Euro. Pfizer, BioNTech und Johnson & Johnson konnten je 400 Millionen an Steuergeldern abgreifen, wie Hannes Hofbauer schreibt. Aber das alles reicht noch nicht. Die beiden mRNA-Impfstoffproduzenten Moderna und BioNTech Pfizer gaben im August 2021 bekannt, dass sie die Preise für die zweite Covid-19-Impftranche erhöhen. Statt 22,50 Euro verlangt Moderna nun 25,50 pro Dose und Pfizer statt 15,50 19,50 Euro. Die Europäische Union wird dafür bei rund 900 Millionen bestellten Impfdosen der zweiten Generation überschlagsmäßig 20 Milliarden Euro bereitstellen müssen und Deutschland rund 3,9 Milliarden. Da die unzureichend und allenfalls kurzfristig immunisierenden Impfstoffe halbjährlich oder in noch kürzeren Intervallen aufgefrischt werden müssen, bleiben die Gewinnaussichten glänzend. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die EU unerwünschte Konkurrenten vom europäischen Markt fernhält. Dies betrifft insbesondere den in Russland entwickelten Impfstoff Sputnik, den die renommierte medizinische Fachzeitschrift The Lancet im Februar 2021 als hocheffektiv und sicher einschätzte. Doch die Zulassung des erheblich billigeren, er wird etwa mit 10 Euro pro Dosis gehandelt, und leichter handhabbaren Impfstoffes wird in der EU immer wieder verzögert. Für die Glaubwürdigkeit der Impfkampagne wäre es dringend erforderlich gewesen, dass die Politik, insbesondere die Bundesregierung, Abstand hält zur Pharmaindustrie. Unter keinen Umständen durfte der Eindruck entstehen, die ergriffenen Maßnahmen förderten bestimmte Unternehmen. Jeder Eindruck von Kumpanei oder Geschäftemacherei musste vermieden werden. Doch das Gegenteil war der Fall. Offen übte die Kanzlerin den Schulterschluss zu BioNTech. Ihre demonstrative Unterstützung der Deutschen Bank, der Automobilindustrie oder des Skandalunternehmens Wirecard waren unvergessen. Der Bundesgesundheitsminister zeigte eine toxische Nähe zu einem Logistikunternehmen aus seinem Nachbarwahlkreis, das ohne öffentliche Ausschreibung den Auftrag von mehr als 100 Millionen Euro bekam, Corona-Schutzausrüstung zu besorgen und zu lagern. Auch die sogenannte Maskenaffäre in der CDU-CSU, in der deutlich wurde, dass Politiker die Pandemie nutzten, um hemmungslos Geschäfte mit ihr zu machen, ließ immer mehr Menschen an der Redlichkeit der Regierungsparteien zweifeln. Dieser massive Glaubwürdigkeitsverlust musste sich zwangsläufig auf die Impfkampagne auswirken. Von diesem Glaubwürdigkeitsverlust waren auch Mediziner, Virologen und andere Experten betroffen, wenn sie nicht die nötige Distanz zu Pharmaunternehmen und zur Politik hielten. Der öffentliche Druck auf Kritiker des Impfens, die bei Bedarf pauschal als Corona-Leugner, Impfgegner oder Nazis beschimpft wurden, die Hetze gegen Ungeimpfte, der erneute Kultur-Lockdown per G2-Regelung für Ungeimpfte, taten und tun ein Übriges, um die Impfkampagne immer unbeliebter zu machen. Der Hauptgrund ihres Scheiterns liegt aber im Mangel der Impfstoffe selbst. Sie können nach dem bisherigen Stand des Wissens zum Teil schwere Krankheitsverläufe von Risikopatienten verhindern, immunisieren aber allenfalls kurzfristig und sind nicht ausgetestet. Der Virologe Christian Drosten geht inzwischen davon aus, dass Geimpfte bereits nach 2 oder 3 Monaten nach der Impfung wieder ansteckend sein können. Mit diesen Impfstoffen ist eine Herdenimmunität also niemals zu erreichen. Dennoch wird in den Medien an der Fiktion festgehalten, als sei dies möglich. Diese Realitätsverweigerung trägt auch nicht gerade zur Glaubwürdigkeit der Impfkampagne bei. Kapitel 3: Pandemie und Politik. Teil 3a: Impfnationalismus beflügelt die Pandemie. Bei einer Pandemie handelt es sich im Gegensatz zu einer Epidemie um eine weltweit grassierende, gefährliche, ansteckende Krankheit, der viele Menschen zum Opfer fallen können, weil sich ihr Immunsystem noch nicht auf den neuen Erreger eingestellt hat. Demzufolge kann eine Pandemie auch nur im internationalen Maßstab bekämpft werden. Doch die westlichen Industrieländer sichern sich Impfstoffe vor allem für die eigene Bevölkerung, um negative Auswirkungen für die nationale Wirtschaft zu vermeiden. Wer die Impfstoffe herstellt und deren Verteilung kontrolliert, ist in der Lage, die eigene Position auf dem Weltmarkt gegen andere Konkurrenten zu stärken. Das ist nichts Neues. Impfstoffe wurden schon immer als Mittel im politischen und militärischen Konkurrenz- und Machtkampf eingesetzt. Besonders deutlich wurde dies in den Kolonialkriegen und den beiden Weltkriegen. Und die Gewinne sollen selbstverständlich weiter den jeweiligen nationalen Pharmaunternehmen zufließen. Besonders die deutsche Pharmaindustrie wehrt sich mit Unterstützung der Bundesregierung gegen die Forderungen der armen Länder und der WHO, die Impfpatente aufzuheben. In Afrika sind bislang nicht einmal 10% der Bevölkerung geimpft. Das eigens für die armen Länder eingerichtete Hilfsprogramm COVAX der Weltgesundheitsorganisation erhält nicht die erforderlichen Impfdosen aus den reichen Ländern. Diese impfen stattdessen ihre Bevölkerung zum dritten Mal. Eine Pandemiebekämpfung ist so nicht möglich, wie die jüngst aus Südafrika nach Europa importierte neuartige Omikron-Virus-Mutation zeigt. Davon unberührt bleibt die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, statt sich fast ausschließlich aufs Impfen zu fixieren, vor allem Medikamente auch für ärmere Länder zu entwickeln, die gegebenenfalls schwere Verläufe der Krankheit verhindern. Aber dann könnte man ja keine Impfstoffe mehr verkaufen. Teil 3b: Covid-19 trifft nicht alle gleich. Besonders betroffen von SARS-CoV-19 sind die armen Länder des Südens und hier besonders die Menschen in den armen Vierteln. Aber auch innerhalb der industriellen Metropolen trifft die Seuche nicht alle gleich. Menschen, die in Heimen, in engen Wohnverhältnissen leben müssen, die gezwungen sind, täglich öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und unter miserablen Bedingungen in der Industrie, auf Schlachthöfen, auf dem Bau oder in Logistikunternehmen zu arbeiten, wo Sicherheitsabstände kaum eingehalten werden, sind erheblich häufiger von der Krankheit betroffen als Bewohner von besseren Stadtvierteln und weitläufigen Häusern, die sich im eigenen Auto bewegen und ins Homeoffice wechseln können. Nun wäre gerade für die am meisten Gefährdeten regelmäßiges kostenloses Testen sinnvoll gewesen, um Ansteckung rechtzeitig zu erkennen. Aber genau dieses Mittel wurde im Oktober 2021 abgeschafft. Von nun an kostete jeder Test rund 15 bis 20 Euro, je nach Testzentrum und Ort, in dem man wohnte. Für Menschen mit geringem Einkommen war regelmäßiges Testen nicht zu bezahlen. Der Grund für diese Maßnahme? Gerade im Teil der Bevölkerung, der unter prekären Verhältnissen lebte, war die Impfquote relativ niedrig. Die Armen, so die weltfremde Annahme, würden so zur Impfung gezwungen sein. Es passierte das, was abzusehen war. Die Tests gingen zurück, ohne dass die sogenannte Impfbereitschaft gestiegen wäre. Und die Pandemie wurde beflügelt, sodass kostenlose Tests zumindest teilweise wieder angeboten werden mussten. Handelte es sich bei dem Hin und Her einfach um Inkompetenz oder ging es darum, die Menschen unter allen Umständen zum Impfen zu nötigen? Teil 3c. Antisemitismus und Sündenbockpolitik. Die offensichtlichen Widersprüche und Ungereimtheiten, in die sich Gesundheitsexperten verstricken, die autoritär-paternalistische Attitüde von Medizinern und Virologen, die offensichtlich überfordert waren, die psychosozialen, juristischen, wirtschaftlichen und politischen Folgen ihrer Gesundheitstipps und Forderungen zu reflektieren, der Abbau der Grundrechte, die ausufernde Überwachung, die zunehmenden staatlichen Reglementierungen der privaten Lebensführung, der wachsende Druck, sich mit nicht ausgetesteten Vakzinen impfen zu lassen und die immer offensichtlicher zutage tretenden existenziellen Nöte und psychischen Probleme vieler Menschen, öffneten den Raum für obskure Verschwörungsmystiker, die vor allem in den sogenannten sozialen Medien und während der Demonstrationen sogenannter Querdenker und Corona-Leugner Raum hatten, ihre teils antisemitischen Ideologien erfolgreich auszubreiten. Martialisches und brutales Vorgehen der Polizei auf Demonstrationen machte es den Rechten leicht, sich als Interessenvertreter der durch die Corona-Politik Abgehängten zu stilisieren. Dies wäre bei planvollem Handeln, das sowohl die Ursachen der Pandemie als auch die gesellschaftlichen Folgen der Maßnahmen mitreflektiert und aufgrund dessen nachvollziehbare Maßnahmen vorschlägt, vermeidbar gewesen. Völlig hilflos wurde stattdessen jegliche Kritik an der Impfkampagne diffamiert, Beiträge auf Internetplattformen zensiert. Dies führte genau zum gegenteiligen Effekt. Bei immer mehr Menschen verdichtete sich der Eindruck, dass oppositionelle Meinungen unterdrückt würden, was die Glaubwürdigkeit selbst der abstrusesten Verschwörungsmärchen verstärkte. Bislang oft unpolitische Gegner der repressiven Anti-Corona-Maßnahmen, welche die Eingriffe in ihre private Lebensführung und die Zerstörung ihrer ökonomischen Grundlagen beklagten, wurden in die Arme von rechten Antisemiten getrieben, die diese fatale Situation geschickt zu nutzen wussten. Teile der Linken, weitgehend unfähig, die Situation zu analysieren, stellten sich in dieser Situation vorbehaltlos auf die Seite des repressiven Staates, forderten ein härteres Vorgehen der Polizei und verbreiteten die doppeldeutige Parole »Wir impfen euch alle«, womit der medizinische Akt gemeint sein könnte, oder die Indoktrination, oder beides. Bei diesem autoritär-totalitären Auftreten hatten die Nazis erneut leichtes Spiel, sich als Vorkämpfer der Freiheit aufzuspielen. Wer von den Ursachen der Pandemie und vom selbstproduzierten Desaster in Krankenhäusern und Heimen ablenken will, wer die wissenschaftlichen Diskussionen in verschiedenen Fachdisziplinen ignoriert, wer das zusammengekürzte Gesundheitssystem und die Interessen von Pharmaindustrie und Ärzteverbänden nicht in den Blick nimmt, muss zwangsläufig Verschwörungsideologien Vorschub leisten, nach denen dunkle Mächte und Personen und letztlich nach deutscher Tradition die Wall Street und die Juden verantwortlich gemacht werden. Aber es gibt weitere Varianten von Verschwörungserzählungen, etwa die, das Virus sei aus einem Labor in Wuhan freigesetzt worden, welche nur verbreitet werden kann, wenn die Vorgeschichte des immer häufigeren Auftretens von Zoonosen ausgeblendet bleibt. Auch die bei Impfbefürwortern beliebte Parole von der Pandemie der Ungeimpften funktioniert nur unter Ausblendung der Vorgeschichte. Solche Schuldzuweisungen sind bewährte Mittel, um von den Unterlassungen und Verfehlungen der Regierung und anderer Verantwortlicher abzulenken. Klassische Sündenbockpolitik. Der Mob wird gegen die unerwünschte Minderheit gehetzt. Die Auswirkungen sind tagtäglich zu spüren. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Auch in Zeiten von Hochtechnologie und digitaler Vernetzung grassieren weiterhin Aberglaube und Wahnvorstellung auf der einen und Expertengläubigkeit auf der anderen Seite. Zwei Seiten einer Medaille. Priester und Gurus müssen befragt, Schuldige gefunden und geopfert werden. Teil 3D. Medizinbetrieb, Biopolitik und Ausnahmezustand. Bei der Durchsetzung staatlicher Maßnahmen und der Legitimierung der Beseitigung und Einschränkung von Grundrechten spielten regierungsnahe Ärzte, Virologen und andere vermeintliche Experten eine wesentliche Rolle. Sie verliehen allen staatlichen Maßnahmen die Weihe der Wissenschaftlichkeit. Staat und Medizin betreiben Biopolitik, versuchen durch Eingriffe in die individuellen Körper die selbstproduzierte gesellschaftliche Krise in den Griff zu bekommen. Doch die Wissenschaft gibt es nicht. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen relativiert mit anderen möglicherweise konträren Erkenntnissen konfrontiert werden. Dazu ist ein öffentlicher Diskurs nötig. Unter repressiven Bedingungen, in denen Minderheitenpositionen ausgegrenzt werden, ist seriöse Wissenschaft prinzipiell nicht möglich. Auch bei der Verknüpfung von Forschung mit ökonomischen bzw. politischen Zielen sind Zweifel an den Arbeitsresultaten und an der gesellschaftlichen Relevanz der Ergebnisse grundsätzlich angebracht. Doch in den Massenmedien und der öffentlichen Wahrnehmung ist eine diskursbasierte wissenschaftliche Diskussion der Pandemie kaum wahrnehmbar. Dabei sind die ökonomischen Interessen von Pharmaindustrie, Medizinern und ihren Verbänden gerade in den Zeiten der Pandemie immer offensichtlicher geworden. Doch der Halbgott im weißen Kittel ist für viele Menschen eine nicht hinterfragbare Autorität. Dabei lässt die Geschichte der Medizin nicht allzu viel Raum für Optimismus, wie die US-amerikanische Feministin und Philosophin Silvia Federici betont. Zitat: Obwohl es jedoch viele wohlmeinende und sorgsame ÄrztInnen geben mag, steht die Medizin als Institution noch immer unter der Kontrolle der Herrschenden und des Marktes. Und wir tun gut daran, nicht ihre Geschichte im Dienst des Kapitalismus zu vergessen, der unablässig versucht, unsere Menschlichkeit umzumodellieren und unseren Widerstand gegen die Ausbeutung zu brechen. In der Tat ließe sich ein ganzes Buch über die disziplinierende Funktion der Medizin schreiben. Zitat Ende. Nach der Aufzählung von schlimmen medizinischen Versuchen an Minderheiten und Afroamerikanern in den 1950er Jahren in den USA, fährt Federici fort, Zitat: Selbst in ihrer besten Form ist Medizin ein Minenfeld. Sie richtet sich mehr nach den Interessen von Versicherungsgesellschaften, Finanzierungsquellen und Karriereoptionen als nach unserem Wohlergehen und verspricht uns Lösungen, die sich oftmals gegen uns richten. Zitat Ende. Federici kritisiert die fragmentierende Sicht der konventionellen Medizin auf den Körper, der in Einzelteile, Zellen und Genfrequenzen zerlegt wird, ihn nicht als Einheit von Körper und Geist in seinen sozialen Zusammenhängen begreift. Werde diese fragmentierende Sicht auf den eigenen Körper übernommen, stelle sich ein tiefes Gefühl der Selbstentfremdung ein. Denn, so Federici, Zitat, dann haben wir es nicht nur mit einem großen Monster zu tun, das unseren Befehlen nicht gehorcht, sondern auch mit einem Wust von Mikrofeinden, die mitten in unserem Körper eingepflanzt sind und uns jeden Moment angreifen können. Aus den Ängsten, die dieses Verständnis des Körpers demzufolge wir unkontrollierbaren Kräften ausgesetzt sind, generieren, wird Profit geschlagen. Wenn wir diese Sichtweise verinnerlichen, fühlen wir uns unweigerlich nicht mehr wohl in unserer Haut. Wir haben regelrecht Angst vor unserem Körper und hören nicht mehr auf ihn. Wir hören nicht darauf, was er möchte, sondern nehmen teil am Angriff auf ihn. Mit allen Waffen, die die Medizin zu bieten hat. Strahlung, Darmspiegelung, Mammographie. Alles Waffen in einem langen Krieg gegen den Körper. Und wir stimmen in den Angriff mit ein, anstatt unseren Körper aus der Schusslinie zu nehmen. So werden wir dazu gebracht, eine Welt zu akzeptieren, in der Körperteile zu Handelswaren werden und unseren Körper als Träger von Krankheiten zu betrachten, der Körper als Plage, der Körper als Quelle von Epidemien, der Körper ohne Vernunft. Unser Kampf muss also damit beginnen, uns unseren Körper individuell und kollektiv wieder anzueignen, sein Widerstandsvermögen wieder zu entdecken und schätzen zu lernen und seine Kräfte auszuweiten und zu preisen. Zitat Ende. Auch Max Horkheimer, Vertreter der kritischen Theorie, bewahrte sich zeitlebens einen distanzierten Blick auf Ärzte und Medizinbetrieb. Seine These, nach der die bürgerliche Gesellschaft am Ende zwangsläufig in gegeneinander kämpfende Rackets und Banden zerfallen werde, entwickelte er auch am Beispiel der Ärzteschaft. Die Medizin sieht er in der Tradition eines unkritischen Objektivismus und Empirismus, die zur Fetischisierung der formalistischen Wissenschaft führe und das Subjekt von seinen Erfahrungen isoliere. Dazu Karl Wiemer in seiner Studie Krankheit und Kriminalität, die Ärzte- und Medizinkritik der kritischen Theorie, Zitat: Die Medizin gilt Horkheimer als empiristischer Vorposten, der den komplexen Zusammenhang von Subjekt und Objekt auf den bloßen Befund der Krankheit reduziert. Die subjektive Erfahrung des Schmerzes und des Leidens kommt darin genauso wenig vor wie die Beziehung dieser Erfahrung auf Gesellschaft. Zitat Ende. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie kann diese Beschränktheit des Blicks in den Aussagen der öffentlich präsentierten medizinischen Experten tagtäglich konstatiert werden. Für die gesellschaftlichen Ursachen der Pandemie interessieren sie sich genauso wenig wie für die gesellschaftlichen Folgen ihres Handelns und ihrer Ratschläge. Beispielhaft sei der aus Funk und Fernsehen bekannte Virologe Christian Drosten genannt. Mitte November 2021 konstatierte er die nur kurzfristige Immunisierung durch die Corona-Impfstoffe und forderte mangels Alternativen wieder kontakteinschränkende Maßnahmen für Ungeimpfte. Ob das rechtlich zulässig sei, wisse er nicht. Der Experte macht also einen Vorschlag, bei dessen Befolgung für rund ein Viertel der Bevölkerung Grundrechte abgeschafft und massive Eingriffe in die ökonomische und private Lebensführung vorgenommen werden, ohne dass er sich über die rechtlichen Folgen Gedanken gemacht hat. Mögliche soziale Folgen sind für ihn ohnehin inexistent. Er ist nicht betroffen. Es handelt sich um den eingeschränkten Blick eines naturwissenschaftlichen Fachidioten, der sich für die Folgen seines Handelns nicht interessiert und jegliche Verantwortung für sein Tun ablehnt. Das schmutzige Geschäft, die Anwendung von struktureller und offener Gewalt zur Durchsetzung der Ratschläge, werden an den Staat und die Politik delegiert, welche sich wiederum zur Legitimierung des eigenen Handelns auf diese Art der formalistischen Schmalspurwissenschaft berufen können. Horkheimer kritisierte das autoritäre Herrschaftsverhältnis des Arztes gegenüber dem Kranken, von dem die widerspruchsfreie Befolgung der ärztlichen Verordnung und damit seiner eigenen Entmündigung erwartet werde. Dazu Karl Wiemer, Zitat: Die Entmündigung des Laien durch die Herrschaft des Spezialistentums, das ist es, was Horkheimer Racketeering der Wissenschaftler nennt. Gegen dieses Regime des Spezialisten, für den das Individuum nichts als ein Gegenstand der Manipulation ist, artikuliert Horkheimer immer wieder sein Misstrauen. Er erblickt in ihm die zeitgemäße Version der alten totalitären Ordnung. Zitat Ende. Und Horkheimer wörtlich, Zitat: Die adäquate Gestaltung der Gesellschaft, in der Fachleute alles beherrschen, ist die totalitäre. Zitat Ende. Karl Wiemer ergänzt: In der Erscheinung des Arztes verschmilzt dieser Habitus des Spezialisten mit allen Attributen der bürgerlichen Kälte. Die Gleichgültigkeit der Mediziner gegen die Leidenden wird jenen aber nicht vom Gebot professioneller Nüchternheit diktiert, sondern entspringt betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Zitat Ende. Die Kritik Horkheimers trifft den Kern der Inszenierung und Selbstinszenierung der medizinischen Spezialisten in den Massenmedien. Patienten und Patientinnen, die für sich selber und ihren eigenen Körper sprechen, werden belächelt, mit paternalistischer Geste entmündigt und für dumm erklärt. Dabei gibt es vielfältige gute Gründe zur Ablehnung der Impfung. Manche Menschen leben abgeschieden auf dem Lande oder isoliert in ihren Wohnungen, ohne in Gefahr zu kommen, andere anzustecken. Manche haben ein anderes Verhältnis zu Krankheit und Tod als die Mehrheitsgesellschaft. Andere haben religiöse Gründe, wieder andere haben schlechte Erfahrungen mit der Schulmedizin gemacht. Viele wollen sich nicht dem Risiko möglicher mittel- und langfristiger Nebenwirkungen unausgetesteter Impfstoffe aussetzen. Einige haben erhebliche Impfnebenwirkungen im Bekanntenkreis miterlebt. Und es gibt Leute, welche die Pandemiepolitik ohne Bekämpfung der Ursachen als gescheitert ansehen und die Geschäftemacherei mit der Pandemie und die ungerechte Verteilung der Impfstoffe kritisieren. Inzwischen sind Pharmaindustrie und die mit ihr verbundenen Mediziner und Politiker so übergriffig geworden, all diese Menschen als asozial zu beschimpfen oder wie angstbesetzte Vollidioten zu behandeln, die nur noch in Kindersprache angeredet werden. Es ist doch nur ein kleiner Pieks oder denen wie Hunden ausgerechnet Fleisch in Form von Bratwurst als Belohnung für die Impfung hingehalten wird. Sprache und Symbole der Kampagne verraten einerseits die Verachtung ihrer Urheber für ungeimpfte Menschen, andererseits aber auch den Grad ihrer inzwischen erreichten Weltfremdheit. Fast ist man geneigt, von einem Afghanistan-Syndrom zu sprechen. Die Impfkampagnenaktivisten verstehen schlicht und einfach nicht, warum irgendjemand ihre medizinische Behandlung ablehnen könnte. Hätten sie Aldous Huxleys Roman »Schöne neue Welt« gelesen, wüssten sie, dass Menschen sogar gute Gründe haben können, selbst Krankheiten dem Gesundheitsdiktat vorzuziehen. Wenn auch die Bratwurst nicht hilft, wird der Impfzwang erwogen mit unzureichend immunisierenden, unausgetesteten Impfstoffen. Unternehmerverbände fordern, die Impfpflicht einzuführen zur Rettung der deutschen Wirtschaft. In den Medien werden wiederum Experten aufgeboten, die darüber beratschlagen, welche Zwangsmaßnahmen juristisch möglich wären. Die Vorschläge reichen von Bußgeldern, dem Entzug des Lohns über die Kürzung staatlicher Transferleistungen bis zum Führerscheinentzug. Es fehlt nur noch der Vorschlag, Impfdissidenten einer psychiatrischen Zwangsbehandlung zu unterziehen. Auffallend an allen Vorschlägen, sie würden vor allem Menschen in prekären Verhältnissen treffen. Durch die 2G-Regelung wird die Situation weiter eskaliert. Gesunde, getestete, Ungeimpfte dürfen nicht mehr an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen und werden anderweitig eingeschränkt. Ungetestete Geimpfte dagegen, die weiterhin die Krankheitserreger in sich tragen und andere anstecken können, dürfen sich überall bewegen. Eine effektive, glaubwürdige Pandemiebekämpfung sähe anders aus. Die diskriminierenden Maßnahmen wären nicht nötig, wenn ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung stünden. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben, der sich in seinen Publikationen intensiv mit der Geschichte des Ausnahmezustands befasste, sagte zu Beginn der Pandemie im März 2020 in einem Interview mit Le Monde, Zitat, die Epidemie hat deutlich gezeigt, dass der Ausnahmezustand, auf den uns die Regierungen seit geraumer Zeit vorbereiten, zu unserem Normalzustand geworden ist. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, unter Bedingungen einer ständigen Krise zu leben. Dabei scheinen sie nicht zu bemerken, dass sich ihr Leben auf eine rein biologische Funktion reduziert hat und nicht nur jeder politischen, sondern auch menschlichen Dimension verlustig gegangen ist. Eine Gesellschaft, die in ständigem Ausnahmezustand lebt, kann keine freie Gesellschaft sein. Zitat Ende. Ausblick. Nichts wird wieder so, wie es war. Das Virus wird bleiben. Es wird Mutationen ausbilden. Ob sich nachhaltig wirksame Impfstoffe und Medikamente dagegen entwickeln lassen, ist offen. Da die Zerstörung der Ökosysteme, die das Entstehen von Zoonosen begünstigt, unvermindert fortgesetzt wird, werden neue, vermutlich noch gefährlichere Krankheitserreger entstehen. Der Ausnahmezustand kann beliebig verlängert werden. Die antisemitische und rassistische Rechte, die auch im Staatsapparat zu finden ist, wird die zunehmende Unsicherheit nutzen, den Unmut der Bevölkerung systematisch auf unerwünschte Minderheiten zu lenken. Damit sind Pogrome und Massenmorde vorprogrammiert. Wenn Linke in dieser Situation nicht in der Lage sind, die Sorgen, Ängste und Hoffnungen der durch die staatlichen Maßnahmen immer prekärer lebenden Menschen aufzugreifen und, um es mit den Worten des französischen Soziologen Didier Eribon zu sagen, Zitat, unfähig sind, einen Resonanzraum zu organisieren, wo solche Fragen diskutiert, und wo Sehnsüchte und Energien investiert werden können. Dann ziehen Rechte und Rechtsradikale diese Sehnsüchte und Energien auf sich. Zitat Ende. Eribon weiter, Zitat, das ist also die Aufgabe, vor der kritische intellektuelle und soziale Bewegungen stehen. Es gilt, einen theoretischen Rahmen und eine politische Sichtweise auf die Realität zu konstruieren, die es erlauben, jene negativen Leidenschaften, die die Gesellschaft insgesamt und insbesondere in den populären Klassen zirkulieren, zwar nicht auszumerzen, denn das wäre unmöglich, aber doch weitgehend zu neutralisieren. Theorien und Sichtweisen, die neue Perspektiven erschließen und der Linken einen Weg in die Zukunft weisen, in der sie ihren Namen wieder verdient. Zitat Ende. Die Pandemie macht deutlich, welches zerstörerische Potenzial in der bürgerlichen und insbesondere der deutschen Gesellschaft nach wie vor vorhanden sind. Dass nach dem Holocaust wieder Leute offen agieren können, die antisemitische Sündenbockpolitik betreiben und dabei Zustimmung finden, zeigt, dass die unverarbeitete NS-Vergangenheit immer noch in den Köpfen spukt. Im Antisemitismus und in der Komplizenschaft beim Judenmord zeigte sich für Adorno und Horkheimer das bis dahin größte verschworene nationale Racket. Neoliberalismus und Pandemie befördern die Fragmentierung der Gesellschaft und die Herausbildung, Konsolidierung und Radikalisierung von Rackets, die rücksichtslos ihre ökonomischen und politischen Interessen versuchen durchzusetzen und ihre Privilegien zu verteidigen. Jetzt offenbart sich die Radikalität der bürgerlichen Mitte, die keinerlei Probleme damit hat, Menschen und Grundrechte einzuschränken oder abzuschaffen und Unangepasste zu diskriminieren und auszugrenzen, die durch ihr Verhalten, wie sie glauben, das Funktionieren von Wirtschaft, Staat und ihren eigenen, damit verwobenen ökonomischen Interessen gefährden könnten. Angesichts dieser Situation werden neue Widerstandsformen nötig sein, wie Giorgio Agamben meint, und es müsse an der Idee einer zukünftigen Politik festgehalten werden, die, Zitat, weder die Gestalt der überholten bürgerlichen Demokratien noch der technologisch-gesundheitlichen Zwangsherrschaft annehmen wird, in die jene Demokratien allmählich verfallen.